man ist selber schon ersetzbar und man muss auch mal gucken, dass andere Leute das auch mal vielleicht machen und dass man Fehler zulässt. Ich habe damals Fehler quasi als etwas Schlechtes dargestellt. Fehler sind das total Beste, was passieren kann. Und wenn du die Buchstaben von Fehler mal rumwirbelst, dann sind die gleichen Buchstaben das Wort Helfer. Und deswegen ist ein Fehler immer ein Helfer für die Zukunft.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos-Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Herzlich willkommen zurück zum Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich hier mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus unserer Region und ich möchte von Ihnen erfahren, warum sind Sie eigentlich so erfolgreich? Gibt es da ein Geheimnis, was wir lüften können? Was inspiriert und motiviert die Personen, immer weiterzumachen? Und welchen Herausforderungen müssen Sie sich vielleicht im Alltag auch stellen und wie werden diese gemeistert? Heute habe ich einen Experten vor mir sitzen, einen Glücksexperten. Ja, er ist tatsächlich eingetragener Happyologe. Als Kommunikationstrainer und geborener Optimist versprüht er positive Leichtigkeit und Glücksgedanken. Er möchte die Welt verändern und hat sich nach einem schicksalhaften Tag im Jahr 2015 erstmal mit sich selbst beschäftigt. In seinem Buch Rendezvous mit deinem Glück nimmt er uns mit auf eine sehr persönliche Reise, denn das Leben hat nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Sein Motto: Es ist, was es ist, aber es wird, was du daraus machst. Herzlich willkommen, Patrick. Schön, dass du da bist.
Hallo, Jessica.
Darf ich dir zu Anfang, bevor wir in unsere Folge heute reinstarten, noch einmal unser Rodeos nachschenken?
Sehr gerne. Am besten leise.
Am besten. Ich bin stets bemüht.
So. Vielen Dank.
Sehr gerne. Patrick, wer bist du? Was machst du? Und warum sitzen wir heute hier zusammen?
Das frage ich mich manchmal auch. Also tatsächlich bin ich Deutschlands erster Happyologe. Und dieser Begriff ist eigentlich ein Wortspiel. Hat aber tatsächlich tiefen Hintergrund. Also Happy steht für Happy sein, App für eine App, die ich erfunden habe, eine Glücks-App. Und in dem Wort Happyologen ist das Wort YOLO drin, You Only Live Once. Und das ist so der Zusammenhang von diesem Wort. Und ich habe mir das damals schützen lassen. Ich habe mich selbst gewundert, das war noch nicht geschützt. Und deswegen bin ich halt der Erste. Habe eine fette Urkunde zu Hause, das hat echt Spaß gemacht.
Wie ist da so der Prozess? Geht man dann zum Amt und sagt, ich würde mir gerne einen Künstlernamen eintragen lassen? Oder?
Naja, zuerst mal musst du dir die Markenrechte sichern. Das macht man mit einem Notar, oder mit einem Anwalt. Und tatsächlich habe ich mir dann den Künstlernamen nachher in Pass eintragen lassen. Aber das geht erst Jahre später, wenn du auch belegen kannst, dass es ein Künstlername ist. Also dass das auch belegt ist. Ne? Also dass du gewisse Fernsehauftritte hast, eine gewisse Bekanntheit hast und so weiter und so fort.
Wir beschäftigen uns ja heute mit einem Thema, was den meisten wahrscheinlich im ersten Moment sehr leicht vorkommt, wenn man über Glück nachdenkt. Jeder hat ja so im ersten Moment eigentlich ja das Gefühl, dass er weiß, was Glück ist. Glück ist, wenn ich glücklich bin, würde man ja vielleicht auch so sagen. Aber je länger man dann darüber nachdenkt, desto unmöglicher wird es ja eigentlich, diesen Begriff zu definieren. Was hat denn bei dir dazu geführt, dass du dich so intensiv mit dem Begriff auseinandergesetzt hast?
Naja, wie meistens ist es ein Schicksalsschlag, der einen dazu bewegt, darüber nochmal nachzudenken. Das ist dann der letzte Schritt. Also viel schöner ist es, wenn man sich Gedanken macht über sein Glück, bevor ein Schicksal einen dazu zwingt. Ich hatte am 2.2.2015 einen Schlaganfall. Damals war ich 45 und war linksseitig gelähmt. Und das war natürlich im Beruf mittendrin und das war wirklich lebensentscheidend. Deswegen sagt man ja auch, schlagartig hat sich alles geändert. Und am ersten Tag ging es auch tatsächlich um Leben und Tod. Und ab dem zweiten, dritten Tag war dann wieder die Zuversicht da, dass es doch wieder besser werden könnte. Wobei ich aber nicht wusste, ob die linke Hälfte irgendwann mal wieder mitspielt. Deswegen war ich dann sehr intensiv in einer Reha gewesen und da gab es halt glückliche Momente, auch wenn man das gar nicht so denkt. Ich hatte einen Physiotherapeuten, der heißt Michael, den habe ich auch im Buch damals benannt. Und ich war auf so einem Laufband, um wieder quasi wieder gehen zu lernen. Und ich hatte halt diese typische Schiefhaltung, die man halt kennt, dieser versteifte linke Arm, der etwas schräg stehende Fuß. Und dann war ich auf diesem Band und dann hat Michael, nachdem ich mich rechts festgehalten habe, meinen Fuß immer zentimeterweise nach vorne geschoben. Und ich war halt immer Sportler gewesen. Und das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich richtig, richtig Angst hatte. Und habe aus tiefster Angst ihm gesagt, Mensch, Michael, ich habe so Angst, nie wieder zu werden wie vorher. Und da hätte Michael jetzt sagen können, ja, ist halt so, muss mit klarkommen. Aber er hat zur richtigen Zeit die richtigen Worte gesagt. Und das ist Glück, wenn man jemanden hat, der zur richtigen Zeit die richtigen Worte sagt. Er sagte, Patrick, ich verspreche dir, wir geben hier alles und du wirst besser sein wie vorher. Und das hat sofort bei mir Zuversicht, Optimismus sofort aktiviert. Und dann haben wir wirklich gemeinsam gekämpft und nach 4 bis 5 Wochen konnte ich wieder nicht nur gehen, sondern auch wieder die kleineren Läufe machen und habe dann ab 2016, also ein halbes Jahr später, bin ich dann ab dem Moment 1000 Kilometer pro Jahr gelaufen, aus Dankbarkeit, weil ich es wieder konnte.
Mhm, 1000 Kilometer im Jahr, wenn man das jetzt auf den Tag runterrechnet. Wie setzt du dir deine Ziele so in der Woche und im Monat?
Nein, in der Woche ist das immer so 2x10 Kilometer zum Beispiel, ne? Das war so der normale Weg. Also am Anfang war es erstmal nur 5 Kilometer, weil es ging gar nicht mehr so schnell wieder wie vorher. Und dann später hat man sich wieder dran gewöhnt und dann wollte ich das wieder machen. Deswegen 1000 Kilometer war immer so mein Ziel. Manchmal habe ich nur 800 geschafft, manchmal 1100, manchmal 900. Aber das habe ich dann quasi das Ganze seitdem her durchgezogen.
Mhm. Wir haben ja eben auch schon dein Buch angesprochen. In deinem Buch hast du auch beschrieben, dass es einen Tag gab, den du anvisiert hast, zu dem du wieder bestmöglich performen wolltest.
Das war ein großes Meeting mit 150 Mitarbeitern und ich wollte eigentlich mir beweisen, dass ich wieder der Alte bin und dass ich weiter arbeiten kann. Und deswegen war das dieses extreme Datum, wenn ich das dort wieder geschafft habe, dann habe ich weitergemacht und wenn nicht, dann hätte ich aufgehört. Und ich habe es geschafft, Gott sei Dank, habe sogar Treppensteigen nochmal neu gelernt, weil ich habe dann auf dieser Präsentation bin ich auf eine Leiter gestiegen. Und der Physiotherapeut sagte, bist du verrückt, ja? Und dann haben wir tatsächlich Treppensteigen gelernt, damit das hinging. Und wir hatten auf diesem Meeting hatten wir einen DJ und dem habe ich vorher instruiert, dass er langsam so spannende Musik macht, damit ich langsam die Treppe hochgehen kann. Nicht wegen der Theatralik, sondern weil ich es nicht schneller konnte. Mhm. Das kam aber nachher sehr gut an.
Warum wolltest du am Anfang nicht, dass jemand weiß, dass du einen Schlaganfall hattest?
Ich bin seit über 30 Jahren in einem Direktvertrieb tätig als Verkaufs- und Kommunikationstrainer und es zeigt natürlich Schwäche. Ich glaube, aus heutiger Sicht würde ich es anders machen, aber damals war dieser Moment, wo ich dachte, wenn du diese Schwäche zeigst, dann wird das vielleicht bewertet und andersrum wollte ich die Entscheidung treffen. Deswegen habe ich mir diese 4-5 Wochen Zeit gegeben und ich glaube, aus heutiger Sicht würde ich es nicht mehr machen, weil das Unternehmen hat das sehr gut mitgetragen und hat das auch sehr gut nachher wertgeschätzt.
Mhm. Also quasi warst du ja das erste Mal dann damit konfrontiert, dass etwas nicht nach Plan läuft. Im Vertrieb ist man ja auch immer nach Zahlen orientiert und erfolgsorientiert. Mhm. Und dann auf einmal wurdest du ja schon so ein Stück weit aus dem Leben geholt. Die Reflexion darüber, wenn ich das aber richtig verstanden habe, hat bei dir erst so ein bisschen später auch eingesetzt.
Naja, es hat dann schon im Jahr 2015 angefangen. Ich war so ein Kontrollfreak, weißt du? Mhm. Also alles in den eigenen Händen, alles immer selber machen. Und ich habe tatsächlich durch den Schlaganfall für mich eine Mindset-Änderung gehabt. Ich habe anderen Menschen die Gelegenheit gegeben, zu präsentieren. Ich habe anderen Menschen Gelegenheit gegeben, sich darzustellen. Ich habe Aufgaben weitergegeben und habe auf einmal festgestellt, dass ich mit der Hälfte der Zeit, jetzt sprechen wir mal den Umsatz, den doppelten Umsatz gemacht habe. Weil man ist selber schon ersetzbar und man muss auch mal gucken, dass andere Leute das auch mal vielleicht machen und dass man Fehler zulässt. Ich habe damals Fehler quasi als etwas Schlechtes dargestellt. Fehler sind das total Beste, was passieren kann. Denn wenn Fehler passieren, dann ist es erstmal ein Zeichen, dass im Unternehmen gearbeitet wird. Und wenn du die Buchstaben von Fehler mal rumwirbelst, dann sind die gleichen Buchstaben das Wort Helfer. Und deswegen ist ein Fehler immer ein Helfer für die Zukunft. Blöd ist nur, wenn du einen Fehler zweimal machst. Das sollte man vermeiden. Aber ansonsten sind Fehler einfach nichts anderes wie ein Wegweiser. Der Weg funktioniert nicht, also funktioniert ein anderer Weg. Den musst du halt noch rausfinden.
Mhm. Was hilft dir dabei, diese Wege zu finden?
Naja, wenn der eine Weg jetzt versperrt ist, weil er nicht funktioniert, weil er nicht zum Ergebnis führt, dann ist es ja zwangsläufig, dass man sich einen neuen Weg suchen muss. Du hast eben das Thema gesagt mit dem Thema Glück, weil jeder definiert ja Glück auch anders. Auch das ist ja für mich ein neuer Weg gewesen. Wenn du jetzt 10 Leute fragst, wie sie Glück definieren, dann kriegst du vielleicht sogar 11 Antworten, weil einer noch jemanden fragt. Glück ist einfach sehr individuell und das kannst du nur selber bestimmen. Und ich habe damals rausgefunden, dass man im Shaolin-Kloster übrigens, dass man einmal im Monat sich mit sich selbst beschäftigen soll. Ich habe daraus in meinem Buch ein Rendezvous mit sich selbst gemacht. Mhm. Also ein Rendezvous mit dir selbst. Und das sollte man einmal im Monat machen. Und dann ist es immer schwierig, wenn man ein Rendezvous mit sich selbst macht. Also kein anderer Mensch ist da, kein Tier ist da, kein Handy ist da. Das ist das Allerschwierigste. Dann ist die Frage, was macht man mit sich dann, also, wenn man mit sich alleine ist? Und um das so ein bisschen zu katalysieren, habe ich gesagt, man darf sich zwei Fragen stellen. Die eine Frage ist, wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Die zweite Frage ist, wenn es dich nicht glücklich macht, dann kann es weg. Und was so einfach klingt in der Theorie, ist in der Praxis unwahrscheinlich schwer. Aber Fakt ist, wenn du das von Mal zu Mal machst, dann ist das wie eine Excel-Liste, die sich quasi auf der linken Seite, was du magst und was du willst, füllt und auf der rechten Seite auch füllt. Und ich habe gelernt nachher auch in der Glückswissenschaft, eines der größten Glücksfaktoren ist es, Klarheit zu besitzen, was man eigentlich will und was man nicht will. Und daran scheitern die meisten, weil sie wissen selber nicht, was sie wollen.
Ganz spontan kommen mir zwei Fragen in den Sinn. Zum einen, wie sieht denn so ein Rendezvous mit mir selbst idealerweise aus? Und die zweite Frage ist, du hast gerade die Glücksforschung auch angesprochen. Das heißt, das Ganze wurde ja auch auf ein wissenschaftliches Niveau angehoben, wie es dazu gekommen ist.
Also die erste Frage ist relativ simpel. Und zwar soll man sich einen Ort aussuchen, den man gerne besucht. Also das kann ein Waldspaziergang sein, das kann aber auch ein Besuch in seiner Lieblingssauna sein. Man sollte halt nur den Kontakt halt zu anderen Personen dann meiden, weil es ist ja ein Rendezvous mit sich selbst. Also etwas, wo das Umfeld so stimmt, wie man es sich selbst wünscht. Am besten tatsächlich ist der Waldspaziergang, weil dann ist die vollkommene Ruhe und die Natur da drin. Und die Natur spielt auch eine große Rolle. Und die zweite Frage ist, wie kam das mit der Wissenschaft? Also ich habe jetzt quasi erstmal mein Mindset verändert, habe also quasi losgelassen, habe Fehler zugelassen in meinem Business und habe dann gesagt, irgendwann werde ich darüber mal ein Buch schreiben, und zwar über mein Mindset nach einem Schlaganfall. Weil eins ist tatsächlich so meine Erkenntnis, ich wünsche niemanden einen Schlaganfall, aber ich wünsche jedem das Mindset nach einem Schlaganfall. Weil es ist anders. Du hast für Bullshit keine Zeit mehr. Du konzentrierst dich und fokussierst dich automatisch, weil du nichts mehr machst, was Zeit kostet, weil du weißt, die Zeit ist endlich. Das wusste man vorher auch, aber jetzt weiß man es genau. Deswegen war die Idee dann einfach mal das Buch zu schreiben. Ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über Schlaganfall. Das ist aber kein schönes Buch, weil es gibt 270.000 Schlaganfälle pro Jahr in Deutschland. Und davon gehen 80% nicht gut aus, also mit Folgeschäden, mit allem drum und dran. Und dann dachte ich, na, das kannst du nicht bringen, aber ich hatte bei meinem Schlaganfall Glück. Und dann habe ich tatsächlich in der Corona-Zeit, weil da habe ich die ganze Zeit gehabt, in der Corona-Zeit habe ich dann das Wort Glück bei Google eingegeben. Was glaubst du, was passiert, wenn du das Wort Glück bei Google eingibst?
An erster Stelle kommt vermutlich ein Wikipedia-Eintrag.
Ja, du weißt das schon.
An zweiter Stelle würde ich behaupten, kommt Werbung. Und wahrscheinlich wäre das in meinem Fall von Kneipp irgendwie die Glücksbadewanne, ja, genau. Der Glückszuschaum.
Na, du kennst dich aus, Jessica, sehr gut. Also tatsächlich waren es gefühlte 3 Millionen Einträge. Und tatsächlich war auf der ersten Seite ein Wikipedia-Eintrag, und zwar von Professor Dr. Alfred Bellebaum. Das ist der Pionier der deutschen Glücksforschung. Er ist Soziologe damals gewesen. Und dann bin ich von der Wikipedia-Seite auf seine Webseite. Die war ein bisschen überaltet, hat man gesehen. Ich war neugierig. Und da war ein Kontaktformular, da konnte man anrufen. Und dann habe ich einfach angerufen. Und die ersten 2 Minuten waren ein bisschen komisch, weil er hat vergessen, sein Hörgerät anzumachen. Wir haben uns also liebevoll angeschrien, bis er das dann gemerkt hat. Und dann haben wir tatsächlich als wildfremde Person 2 Stunden lang miteinander telefoniert. Und es war, wie man so schön sagen würde, es war so ein Match. Ja, das ist er. Match. Ja, perfect Match. Und wir haben uns ausgetauscht und haben echt am Telefon philosophiert über Glück und seine Forschung. Und da ich neugierig war und Zeit hatte in der Corona-Zeit, haben wir uns geeinigt, dass ich ihn besuchen komme. Das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich ihn mehrfach besucht. Und das war unfassbar, wenn du musst dir vorstellen, das war die Hoch-Corona-Phase. Links und rechts bricht die Welt zusammen. Und ich sitze mit einem Glücksprofessor bei einem selbstgebackenen Apfelkuchen und philosophiere über Glück. Das hättest du keinem erklären können. Und dann hat er, ich sag jetzt mal überspitzt, einen Glückskickspruch nach dem anderen rausgelassen. Aber wissenschaftlich. Und einer der entscheidenden Sätze, die er sagte, war: Patrick, das größte Glück ist im Unglück versteckt. Aber dort suchen die wenigsten. Und das hat mich sofort gecatcht, weil das war mein Schlaganfall. Also mein Schlaganfall vermeintlich negativ, aus heutiger Sicht, weil er auch gut gegangen ist, positive Auswirkungen. Und in der Wissenschaft spricht man hier vom sogenannten Serendipitätseffekt. Und das ist einer der größten Schlüssel für Glück übrigens. Der Serendipitätseffekt sagt nichts anderes, dass eine vermeintlich negative Situation zeitlich später betrachtet eine positive Weiche ist. Und wenn man in seinem Leben einfach mal so ein paar schreckliche Dinge mal zurückverfolgt und sieht heute, was draus geworden ist, dann hat das irgendwas Gutes gehabt. Irgendeine Weiche war das. Und wenn man das für sich mal erkannt hat, dass jedes Problem später etwas Gutes war, dann ist man resilienter für Probleme in der Zukunft. Und das ist einer der größten Schlüssel für Glück, aber auch für Resilienz.
Mhm. Das heißt, wenn du heute im Alltag einer Herausforderung gegenüberstehst oder einem Problem, ist es quasi auch schon dein Mindset zu wissen, okay, ja, ich muss mich dem jetzt annehmen, ich komme nicht umher, mich dem anzunehmen, aber ich versuche, das Beste daraus zu machen.
Also das Wort Versuch sorgt immer dafür, dass man sich ganz viele Umwege schon mal einbaut, die nicht funktionieren. Deswegen ist immer der Versuch immer schon der Tod des Funktionierenden. Tatsächlich habe ich damals eine sogenannte Unhappy-Confetti-Methode entwickelt. Das heißt, wenn ein Problem kommt, dann feier erstmal das Problem. Das klingt total banal, aber dann feier erstmal das Problem. Denn ein Problem implementiert auch immer, dass es eine Lösung gibt. Die Frage ist, ob man draufkommt und wie man draufkommt. Und man kommt drauf, indem man sich tatsächlich drei Fragen stellt. Und das funktioniert tatsächlich bei 98,7% der Probleme. Möchtest du diese drei Fragen wissen, Jessie?
Oh, unbedingt, ja.
Genau, Einleitung des Verkaufsgesprächs. Nee, überhaupt nicht. Nein, sondern ganz einfach. Die erste Frage ist, warum passiert das gerade jetzt? Das ist eigentlich eine Ablenkungsfrage. Die meisten stellen sich nämlich die Frage, wieso passiert das schon wieder mir? Und das Problem bei dieser Frage, warum passiert das schon wieder mir, startet sofort die Opfersituation, die Opferrolle. Und in der Opferrolle findest du definitiv keine Lösung. Also die Frage ist immer, warum passiert das jetzt? Die zweite Frage, wo ist das versteckte Glück? Also wo ist etwas, was ich daran finden kann, warum es gut ist? Und die letzte Frage oder die Eingangsfrage, das musst du immer selber wissen, ist eine Problemtötungsfrage. Die Frage lautet nämlich, ist das Problem in 5 Jahren noch relevant?
Das ist eigentlich ein super interessanter Ansatz, den man total oft vergisst. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gehört. Da hat ein Kollege zu mir gesagt, Jessie, beruhig dich und frag dich, regst du dich morgen auch noch drüber auf? Und wenn du mir sagen kannst, dass du dich morgen noch drüber aufregst, dann regen wir uns jetzt eine halbe Stunde zusammen noch drüber auf und ansonsten hören wir jetzt auf damit.
Guter Freund, guter Freund. Halt ihn.
Wir hatten ja gerade die Frage, warum passiert das immer mir? Mhm. Aber andererseits ist mir direkt in den Sinn gekommen, es gibt auch diese Menschen, die von außen betrachtet immer Glück haben. Gibt es diese Menschen?
Wenn du mich du fragst mich ja ehrlich, klar.
Ja.
Deswegen brauchen wir die Frage nicht so zu stellen. Nee, die gibt es nicht. Sondern das ist immer eine Frage der Herangehensweise. Es gibt in der Wissenschaft den sogenannten Red Car Effekt. Also nehmen wir mal jetzt mal an, wie viele rote Autos hast du heute gesehen?
Eins ganz bewusst.
Okay, eins.
Eins ganz bewusst, okay. Ansonsten keine Ahnung.
Jessie, wir ändern jetzt die Spielregeln. Du bekommst für jedes rote Auto, was du morgen siehst, 50 Euro. Mhm. Wie viele rote Autos würdest du morgen sehen?
Hunderte.
So, und das ist quasi Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, eine Schwangere sieht nur Schwangere. Mhm. Wenn du ein rotes Auto kaufst, siehst du nur Besitzer von roten Autos. Und wenn du Glück sehen willst, siehst du nur glückliche Momente. Und wenn du Pech sehen willst, siehst du nur Pech. Es liegt also tatsächlich in dir. Und die Leute, die vermeintlich immer positiv und immer glücklich sind, die haben den Fokus besser gesetzt. Mhm. Natürlich gibt es den glücklichen Lottogewinner, ja, aber das ist die Ausnahme. Wir reden ja von der Allgemeinheit und die Allgemeinheit kannst du selbst bestimmen, indem du quasi einen Fokus für dein Leben richtig setzt.
Mhm. In welchem Zusammenhang stehen Glück und Dankbarkeit?
In einem der größten. Also viele fragen immer, Herr Wenke, jetzt sind Sie Happyologe, was ist denn die ultimative Glücksformel? Also die ultimative Glücksformel gibt es schon mal gar nicht, ne? So, dafür ist ja jeder für sein Glück selbst verantwortlich und jeder hat andere Definitionen. Aber das Thema Klarheit spielt eine super große Rolle und das Thema Dankbarkeit eine super, super, super große Rolle. Und tatsächlich, wenn du irgendwie mal wieder so eine Phase hast, wo wirklich irgendwie alles schief läuft und alles ist irgendwie komisch, dann ist der erste Schritt wirklich in die Dankbarkeit reinzugehen. Und das klingt immer so abgedroschen, weil das immer viele sagen, aber das ist wirklich so, weil du in der Dankbarkeit erstmal weißt, was du hast und was du kannst. Also ich habe jetzt hier einen Vortrag letztes Mal gesehen von einer einbeinigen Bergsteigerin. So, das hat mich total gecasht. Und du weißt ja, ich bin ja dann irgendwann mal den Ultramarathon gelaufen in Bhutan. Und da habe ich mir geschworen, wenn ich nicht mehr kann, dann denke ich an diese einbeinige Bergsteigerin. Und wenn ich dann an mir runtergucke und habe zwei Beine, dann bewegt er einen Arsch. Und tatsächlich war diese Phase, wo ich irgendwann mal nicht mehr konnte, ich habe an die einbeinige gedacht und war für meine zwei Beine dankbar und bin dann los.
Anknüpfend daran würde ich gerne mit dir darüber diskutieren, wie du zu dem Satz stehst, Glück kann man nicht kaufen.
Ja, zweigeteilt. Zweigeteilt, weil es gibt tatsächlich, in meinem Buch habe ich das auch, da gibt es einen Soziologen, der gesagt hat, es gibt einmal das sogenannte Basisglück. Das heißt, du hast also Essen im Kühlschrank, du hast ein Dach über dem Kopf und du hast so Klamotten zum Tragen. Das ist Basisglück. Und dafür brauchst du Geld. Also wenn du das nicht hast, dann hast du so dieses Basisglück schon nicht mehr. Und dann wird es schon schwierig, aber möglich. Aber schwierig. Schwieriger als sonst. Aber das Basisglück ist gar nicht so hoch, wie man denkt. Es reicht ein Dach über dem Kopf und genügend zu essen und zu trinken. Das ist nicht unbedingt nochmal ein Drei-Gang-Menü irgendwo anders und nochmal Kaviar on top oder sowas. Das ist es nicht. Und dann gibt es das andere Glück, wo du sagst, ich leiste mir etwas Besonderes, was ich mir sonst nicht leisten kann. Wo ich spare für etwas, um mir das zu leisten, damit ich glücklich bin. Ja, das gibt es auch. Aber Glück an sich in der Grundvariante ist bis auf das Basisglück nicht von Geld abhängig.
Wie definierst du denn für dich persönlich dein Glück?
Tatsächlich in dem Thema Zeit. Also Zeit ist für mich Glück. Ich komme zum Beispiel zu Terminen immer viel früher, weil der Luxus, den ich habe, ist Zeit. Mhm. Und ich habe in meinem Leben gelernt, durch den Schlaganfall nichts mehr in Hektik zu machen. Und Hektik habe ich immer dann, wenn ich auf die letzte Minute ankomme oder sowas. Zeit ist für mich einer der größten Faktoren in meinem Leben und sie ist super wertvoll.
Wir haben ja jetzt auch schon gelernt von dir, dass Glück was total Individuelles ist. Also mein Glück kann auch durchaus dann was anderes sein. Aber hast du in den letzten Jahren entdecken können, was der größte Faktor für unglücklich sein bei den meisten Menschen ist?
Das ist total interessant, dass du die Frage stellst, weil ich habe die in ähnlicher Form dem Professor Dr. Bellebaum gestellt. Und der Professor hat mir eine sehr schöne Antwort gegeben, hat gesagt, wenn du heute die Menschen fragst, was sie glücklich macht, dann kommt erstmal lange Zeit nichts, dann kommt dann kommt wieder nichts und dann kommt irgendwann mal ein bisschen was. Wenn du die Menschen aber fragst, was macht dich unglücklich, dann kommt eine ganze PowerPoint. Und dann sagt er, das ist aber nicht so schlimm, weil wir können aus der Unglücksdefinition das Glück herleiten, weil das ist nichts anderes wie das Gegenteil. Ich möchte noch mal gern was zum Professor sagen, weil das hat mich wirklich tief bewegt. Wir haben ja tagelang philosophiert. Und irgendwann sagte er mal, Patrick, alle Wissenschaft ist sich einig, dass das bloße Erinnern und Ansehen von Bildern die gleichen Glücksgefühle auslösen wie der Glücksmoment an sich. Und dann habe ich mit Professor eine Diskussion gehabt und habe gesagt, naja, wer schaut sich denn heute noch Bilderbücher an? Die Leute haben doch heute alle Handys und sowas. Und dann sagte er, ja, das stimmt. Und dann sage ich, man müsste eigentlich eine App machen. Und dann sagte er, was ist denn eine App? Ich sage, Professor, das erkläre ich Ihnen später. Und dann habe ich tatsächlich aus der Wissenschaft, weil das, wie gesagt, kann man erkennen, Dopamin, Serotonin, Oxytocin, alles die Dinge, die dann losgelöst werden, wenn man sich Glücksgefühlsfotos anschaut. Und dann habe ich einen 21-jährigen Programmierer gebeten, das umzusetzen. Und dann haben wir tatsächlich eine App auf den Markt gebracht. Und zwar ist die App, das sage ich jetzt schon mal, deswegen ist es keine Werbung, komplett kostenlos, weil ich damals gesagt habe, Glück darf nichts kosten. Und mittlerweile ist es 52.000 Mal downgeloadet worden und ich habe viele Briefe von Leuten bekommen, die sogar gesundheitliche Herausforderungen haben. Und dann sage ich immer, ich bin kein Arzt, aber wenn die App dir hilft, umso besser. Mhm. Und diese App macht nichts anderes, dass du Fotos, die du hast, also in deiner Datenbank, bewertest von 1 bis 10. Also 10 ist Glückseligkeitsmoment, also ein guter Mega-Moment. Das kann die Geburt eines Kindes sein zum Beispiel. Oder du nimmst ein Foto aus der, oder du machst jetzt ein Foto aktuell und legst das fest. Und diese App sortiert diese Fotos in diese 1er bis 10er Stufen. Und dann kannst du in den Momenten, wo es dir nicht gut geht, einfach der App sagen, zeige mir jetzt alle 7er Momente, zeige mir alle 6er Momente, random, zeig mir alle Glücksmomente. Und dann macht er das wie so eine Slideshow. Und du kannst die Geschwindigkeit selbst definieren, du kannst dir schöne Musik anmachen dabei. Und ich wusste, dass es funktioniert, aber dass es so gut funktioniert, wussten wir alle nicht. es macht was mit uns. Also du kannst aus Glück noch glücklicher machen, okay, aber viel, viel wichtiger ist, aus einer nicht so glücklichen Situation kannst du dich wieder in die richtige Position setzen.
Kann ich für mich denn schon sagen, ich habe einen Moment der absoluten Glückseligkeit erlebt? Oder ist das was, was man im Laufe des Lebens erst feststellt, dass man da einen 10 von 10 Glücksmoment hatte?
Ja, deswegen gut, dass du fragst. Also dieses, man macht jetzt ein Foto und sagt, ey, das ist ein super Foto, eine 10. Also du darfst einem Foto nicht eine 10 geben. Mhm. Ja? Also einfach nur so. Es muss ein besonderer Moment sein. Und das spürst du. So ein Moment war zum Beispiel, als ich mit dem Professor gesprochen habe, da hat er irgendwann mal innegehalten und hat halt diesen Satz gesagt, das größte Glück ist im Unglück versteckt, aber dort suchen die wenigsten. Und ich weiß noch, dass ich damals mein Handy gezückt habe, da gab es ja die App noch gar nicht. Und habe aber von diesem Moment, weil wir danach beide geschwiegen haben, also er hat diesen Satz gesagt und wir haben beide bestimmt 5 Minuten nichts mehr gesagt. Das hat man richtig gemerkt. Und ich habe dann einfach ein Foto gemacht von uns beiden und habe das im Nachhinein, als die App gegeben hat, habe ich das in die 10er-Kategorie reingesetzt, weil das war ein Glückseligkeitsmoment. Das wusste ich in dem Moment und im Nachhinein wusste ich es noch mehr, dass es ein Glückseligkeitsmoment war, weil der Professor hat irgendwann mal zu mir gesagt, beim zweiten oder dritten Treffen, Patrick, ich bin 89, ich habe 28 Bücher geschrieben, die ganzen wissenschaftlichen Auswertungen, nimm mein ganzes Wissen, es wäre schade, wenn es verloren geht, mach da bitte was draus. Und ich habe damals dem Professor gesagt, Professor, das ist nicht meine Intention, warum ich hier bin. Und er sagte, tu mir den Gefallen, sonst geht das ganze Wissen verloren. Das habe ich ihm quasi bis zum Sterbebett, er ist ja mit 90 Jahren verstorben, versprochen und das halte ich auch heute ein. Mhm. Ich gebe das Wissen also weiter. Also einmal auf Unternehmerseite, weil glückliche Mitarbeiter, glückliches Unternehmen. Natürlich ist das Unternehmen nicht für das Glück der Mitarbeiter zuständig, dafür ist jeder selber verantwortlich, aber das Unternehmen kann Glücksparameter schaffen. Und damit ist nicht der Obstkorb gemeint.
Wir haben ja einmal über die Glücksmomente in der App gesprochen, die man kategorisieren kann. In meiner Vorbereitung bin ich aber auch auf den Begriff GMK gestoßen.
Oh, das ist, da muss ich aufpassen, das ist nicht mein Copyright, das ist von meinem Sohn. Und zwar, das ist ziemlich lange her, da war er 8 Jahre alt. Und da waren wir im Kinderzimmer, haben ein bisschen gespielt. Und irgendwann machte er mal so, also er hat mit der Hand eine Kamera geformt, machte Klick und sagte, Papa, das ist ein schöner Moment. Aus dem Nichts. Mhm. Und dann habe ich im Nachhinein überlegt, wow, er gibt quasi diesen Moment jetzt quasi eine Wertung, also das ist ein schöner Moment. Mit der Händekamera gibt er sogar seinem Gehirn eine klare, bewusste Entscheidung, das ist jetzt ein schöner Moment. Und er kann sich da mit Sicherheit dran erinnern. Und deswegen habe ich damals das Kapitel geschrieben, GMK, Glücksmomente, Klick. Heute ist es natürlich die App, aber im Endeffekt ist es nichts anderes, wie einen Moment festzuhalten, also im Mindset festzuhalten und später dann in der App festzuhalten.
Welche Rolle spielt denn deine Familie generell bei deinem Glück auch?
Naja, ich sag mal, es ist immer wichtig, dass du ein familiäres Umfeld hast. Und dennoch, damit das nicht falsch zu verstehen ist, Glück ist von niemandem abhängig. Also ich will das jetzt auch gar nicht so falsch verstanden wissen, sondern sonst könnten Leute sagen, die keine Familie haben, ja, ich kann ja nicht glücklich sein, ich habe keine Familie. Also Glück ist von niemandem abhängig. Und trotzdem bin ich ja super dankbar für meine Familie. Ich habe einen tollen Sohn, ich habe eine tolle Frau. Das ist alles bestens.
Gib mir mal einen Tipp, wie ich Menschen vielleicht klar machen kann, dass ihr Glück auch nicht von anderen Menschen abhängig ist, weil ich glaube tatsächlich, dass das, ich schließe jetzt wieder von mir auf andere, aber in meinem Umfeld nehme ich das sehr, sehr oft wahr, dass Glück zum Beispiel auch mit einer Partnerschaft gleichgesetzt wird.
Also es ist immer einfach, jemand anders verantwortlich zu machen, jemand anders eine Schuld zu geben. Und ich habe das damals, das ist so unabhängig vom Glück, sondern das ist generell, also egal für was du jemand anderes schuldig machst, da gibt es ein Wort für, das sagt man, wem du Schuld gibst, dem gibst du Macht. Mhm. Und der Satz hat damals bei mir total gewirkt und auch bei vielen Leuten, mit denen ich darüber spreche, wirkt der, weil du gibst quasi Macht weg. Macht über dein eigenes Leben, Macht über das, was du willst und was du nicht willst. Und wenn jemand also dann sagt, du bist schuld, dann zeigen immer noch 3 zu dir selber. Deswegen ist wichtig, dass man sich selbst die Schuld gibt, weil dann kann man es reparieren. Und dann hat man es auch selbst in der Hand.
Mhm. Und wenn ich dich jetzt bitten würde, unserer Zuhörerschaft 1 bis 3 Werte mitzugeben, was würdest du ihnen raten?
dann würde ich dir gerne 5 mitgeben, okay. Weil das ist relativ einfach. Und zwar, ich nenne das High Five for Your Life, weil die Hand hat man immer dabei. Das ist eine schöne Hilfestellung. Also wenn du mal unglücklich bist, dann guck in deine Hand. Der kleine Finger, der steht für Kleinigkeiten, dass man sich über Kleinigkeiten nicht aufregt, dass man benevolent ist, sagt man so schön, dass man das gut unterstellt und sich halt nicht aufregt. Der Ringfinger steht dafür, dass man einmal im Monat ein Rendezvous mit sich selbst machen soll, also mit der wichtigsten Person in seinem Leben. Der Mittelfinger ist ein sogenannter Statement-Finger, der steht für ein klares Ja und ein klares Nein. Was uns wirklich unglücklich macht, sind diese glasklaren Jeins und diese glasklaren Vielleichts. Der Zeigefinger, der zeigt dir ganz viele kleine Momente, das sind diese Red-Car-Effekte, kleine, schöne Glücksmomente, die in der Summe das große Glück ausmachen. Und der Daumen, der steht für Dankbarkeit und Demut. Und damit hast du dein Glück immer in deiner eigenen Hand.
Das ist doch eine perfekte Zusammenfassung für ein Ende, oder? Also wir haben es immer alle selbst mit dabei und wir haben es selbst in der Hand.
Selbst in der Hand, das ist ein schönes Bild.
Um nochmal den Anfang jetzt zum Ende zu führen. Es ist, was es ist, aber es wird, was du daraus machst.
Genau.
Lieber Patrick, bevor ich dich gehen lasse.
Jetzt kommt's.
Würde ich gerne noch eine Schnellfragerunde mit dir machen. Da muss jeder Gast einmal durch.
Oh wei.
Und wenn du bereit bist, dann würde ich anfangen.
Ich bin bereit.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Dann Nachteule.
Stadt oder Land?
Land.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Action oder Erholung?
Action.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Träumer oder Realist?
Träumer, definitiv.
Chaos oder Ordnung?
Definitiv Chaos.
Selber kochen oder kochen lassen?
Selber kochen.
Nie wieder Vertrieb oder nie wieder Autor sein?
Oh, das ist eine schwierige Frage. das muss ich mit beides beantworten.
Was ist typisch Patrick?
Aus jeder Negativität etwas Positives machen.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Der beeindruckendste Satz, den Patrick heute gesagt hat, war ein Zitat von Professor Bellebaum. Du findest in jedem Unglück dein Glück, aber die wenigsten suchen eben genau dort danach. Und manchmal denkt man sich ja wirklich immer, warum immer ich? Wem habe ich irgendwas angetan? Warum habe ich immer so ein Pech? Warum läuft es jetzt einfach schon wieder nicht? Und ich glaube, wenn man eben das Ganze einfach mal von der anderen Seite hinterfragt und sagt, wo könnte sich jetzt in dieser Herausforderung mein Glück finden und warum werden mir gerade diese Steine in den Weg gelegt, dann kann man auch ganz anders nochmal von oben diese Herausforderung betrachten, sich der annehmen und die für sich lösen. Ich weiß nicht, ob ich heute schon sagen kann, dass ich für mich persönlich Glück definieren kann. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der auch in den kleinen Dingen eine Begeisterung finden kann. Und ich mir eigentlich ganz oft wünsche, dass ich diese Begeisterungsfähigkeit auch bei anderen Menschen entdecke. Und deswegen, ich glaube, wir hatten es schon mehrfach mittlerweile in den Podcast-Folgen, hoffe ich einfach, dass jeder im Leben etwas findet, was ihn mit so viel Leidenschaft erfüllt und mit so viel Begeisterung, dass man so sein Glück finden kann.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.